ganz so weit gehen, wie sie meinen, wie die Konsequenz ist. Denn es ist eben so, ich zitiere nochmal Habermas, dass Interpretationen diese eigentümliche Eigenschaft haben, weder willkürlich noch zwingend zu sein. Und der Ähnlichkeitsbegriff, der bedeutet gerade, dass Ähnlichkeit kann sozusagen von 0%, also gar nicht. Und dann gibt es alle Abstufungen bis Identität. Und es ist eben so, dass ich sicher Mühe hätte, auch den empathischsten aller kleinen Jungen dazu zu bewegen, in diesem Bild sozusagen einen Elefantenrüssel zu sehen. Also es gibt dort sozusagen schon auch trotz all, es gibt eben, es ist eine Interaktion von beiden, das setzt Empathie voraus, aber so ist es ja auch bei der Empathie in dem therapeutischen Prozess. Empathie bedeutet, muss auch etwas haben, an das sie sozusagen anknüpfen kann. Sie ist nicht beliebig durch alles sozusagen auslösbar. Ja? Also insofern finde ich es etwas zu radikal. Ich möchte dann aber nochmal auf das, was du auch gesagt hast und was auch manchmal noch anklang. Dieses Bild von der Wolke ist doch um Gottes Willen kein Modell. Also insofern natürlich alles Mögliche fehlt da. Das ist eine reine Provokation. Das ist ja nur gedacht, um einfach mal die Richtung in etwas anderes zu lenken, um zu sehen, vielleicht gehen wir sozusagen, sind wir auf der falschen Suche. Das ist ja nicht ein Endergebnis, sondern, sage ich mal, eine Aufforderung zur Diskussion. Ja? Und deswegen darf man um Gottes Willen natürlich auch nicht mehr da hereinsuchen, dass es viele, viele Dinge, und dass es hinkt und dass es nicht passt und dass da natürlich dies und jenes ist ja ganz klar. Aber es soll einfach mal eine neue Idee, eine Richtung einer Idee aufzeigen vielleicht. Das, was man aber meines Erachtens daraus ableiten kann, ist, und da kommen wir dann wirklich sehr in Streit, es geht bei der Astrologieforschung nicht darum, die Wahrheit sozusagen festzustellen. Da bin ich ganz deiner Meinung, das ist ein völlig abstruser, irrelevanter Begriff, ja, und der ist sozusagen völlig überholt, ja, und der ist auch bei der Empathie, wenn ich zum Beispiel jemanden empathisch mitfühle oder wenn ich sage, der Wahrheitsbegriff löst sich sozusagen von selbst auf, wenn ich sage, ist dies und dies ähnlich, dann ist Ja richtig und Nein richtig. Es ist halt ein bisschen ähnlich und ein bisschen nicht. Und wie soll ich denn da sagen, wahr? Bei der der Begriff der Ähnlichkeit führt den Begriff der Wahrheit ad absurdum, indem ich ihn einführe. Und deswegen ist jeder für, denn Ähnlichkeit kann ich per Definition nicht als wahr oder falsch kennzeichnen. Ich sag's noch zu Ende, ihr dürft ja gleich gern. Also, Sie sehen, Ähnlichkeit bedeutet per Definition Verzicht auf Wahrheit. Ja? Und wenn Dinge ähnlich sind, können sie, ich kann das nicht feststellen.
Das ist eine andere Dimension, das ist Wertung.
Nein, das ist doch keine. Okay, lassen wir es. Ich denke, das ist so meine Vorstellung. Ähnlichkeit bedeutet sozusagen, dass ich den Wahrheitsbegriff durch etwas Relatives ersetze. Und dahin geht ja auch der ganze Prozess der modernen Wissenschafts- und Erkenntnistheorie geht ja auch in diese Richtung. Das wird dort ja auch erkannt, sage ich mal so. Und ich habe das Gefühl, dass die, also da ist natürlich dann endgültig mein Ende erreicht, wenn du Gott ins Spiel bringst, weil da denke ich, das ist so wie Münchhausen, der am eigenen Schopf sich aus dem Dings ziehen will. Ich kann sozusagen, das ist dann, da geht es auf die Ebene des sozusagen des Bekenntnisses und da kann ich ja nur das Gegenbekenntnis, ich kann damit nichts anfangen mit dieser Idee, deswegen hilft mir das auch beim Denken nicht weiter. So, ne? Also ich kann dir da nicht folgen. Das ist dann für mich nur noch chinesisch, was du dann sagst. Also ich bin da einfach überfordert, wenn du sicher denkst, dass es so ist. Also dass ich überfordert bin.
Nee, das denke ich nicht. Aber,
das ist also, weißt du, das ist eine Idee, die sozusagen bei mir nicht vorkommt. Und ich weiß nicht genau, was du damit verbindest. Sie kommt also in meiner Erfahrung nicht vor und so. Und deswegen kann ich da natürlich schlecht, kann ich dazu schlecht etwas sagen. Ja. So, und jetzt geht es der Reihenfolge weiter nach. Also ich weiß, ihr seid auf der Liste und den Frieder tue ich jetzt noch gleich dazu.
Ja, aber ich habe mich vorhin schon mal gemeldet. War ich jetzt schon dran?
Ja, du bist drauf. Jetzt ist eigentlich erst noch Andres, Christopher, Herr Lokowand hat sich schon lange gemeldet. Frieder und Kuhn ist noch dran. Also, Andres.
Ja, also ich denke, was hier auch ein bisschen sichtbar wird, ist ein Streit, der sich ja quer durch alle Wissenschaften zieht und auch durch die Jahrhunderte seit 600 vor Christus. Der Streit zwischen den Atomisten und den Holisten. Die einen sagen, wir können der Sache auf den Grund kommen, indem wir was in die Einzelteile zerhacken und analysieren. Die Holisten sagen, man kann eine komplexe Struktur, doch eine Gestalt, nicht analysieren, ohne dass sie ihre kennzeichnenden Merkmale einbüßt. Und ich denke, im Horoskop haben was mit so einem Phänomen zu tun. Das ist das eine. Und dann nehme ich noch Bezug auf die Grafikgeschichte. Also ich habe mich auch viel damit beschäftigt. Letztes Jahr mein Praktikum habe ich das Studio auf dem Olinsky übersetzt ins Deutsche, da habe ich das referiert. Und da geht es auch darum, dass sie eigentlich sehr klar herausgehoben haben, dass wir erst seit Mitte der 80er Jahre überhaupt anfangen, ein paar statistische, methodische Modelle zu entwickeln, mit denen wir der Komplexität des Menschen überhaupt gerecht werden können. Vorher war gar keine Möglichkeit, der Psychotherapieforschung überhaupt zu machen. Ja. Und worauf ich jetzt hinaus will, ist, dass vielleicht als Vorschlag irgendeine Form von Prototypenansatz vielleicht weiterhelfen könnte. Da gibt es ja die Sachen mit den Vögeln, ne? Man könnte der Amsel vielleicht Prototyp Wert 2 zuordnen, Fink Spatz 1, Ente hat schon Wert von 4. Ne? Das hat der Roche entwickelt, das fand ich sehr vielversprechend, dass man auch diese Schubladen auflöst und mehr dahin kommt. Ja, eine Tasse kann je nach Größe Gefäß für Kaffee sein oder auch vielleicht für Kartoffelpüree. Ne? Und diese Grenzbereiche überlappen sich.
Ist das jetzt atomistisch oder
holistisch? Das ist jetzt holistisch, ja. Dass er eben sagt, ja. Dass man. Relativ ist, je nachdem, in welchem Kontext es passiert. Und meine Idee ist jetzt in der Astrologie, die mir gekommen ist, dass die Aspektfiguren, die ja auch entwickelt wurden in den letzten 10 Jahren, eigentlich so richtig, dass man diesen Code in die Mitte einzeichnet, dass das der erste Ansatz sein könnte. Vielleicht könnte man mit den Aspektfiguren eine neue Richtung von Forschung einschlagen, dass man vielleicht bestimmte prototypische Aspektfiguren ermittelt und damit vielleicht was macht. Weil man da nicht darauf angewiesen ist, einzelne Planetenkonstellationen, sondern es werden doch gesamtheitliche Gebilde untersucht. Das ist mein Vorschlag.
Aber dann versuchst du ja schon wieder die Schemata selber zu beweisen. Und genau das selbst, das sagt ja auch der Grabe, das geht nicht, ist nicht möglich, selbst in der Psychologie nicht. Ne?
So, Christopher ist dran.
Ja, da hat sich jetzt eine Menge angesammelt. Ich finde es sehr spannend, die Diskussion, aber ganz wichtig ist, dass man halt auch bei der heutigen Zeit stehen bleibt. Das heißt, für wen mache ich eigentlich Astrologie? Ich mache nicht Astrologie für Menschen im Mittelalter, sondern ich mache für Astrologie für Menschen, die in eine sehr ungewisse Zukunft gehen. Wir leben in einer Zeit, in der Wahrheitsbegriffe sich auflösen. Das macht sich nicht nur in philosophischen Diskussionen bemerkbar oder in der Wissenschaft, sondern auch beim ganz normalen Menschen in Anführungszeichen. Die Leute haben einen großen Unsicherheitsfaktor in ihrem Leben, in ihrem Empfinden. Da kann ich eigentlich nur zwei Antworten geben. Die eine Antwort wäre eine ähnliche, wie du sie geben würdest. Ich würde ihnen ein Ordnungssystem vorschlagen, eine Art Meta-Erzählung, eine Supra-Ideologie, in die ich sie hineinstecke. Oder aber, das empfinde ich einfach so, also ich werde nervös beim Begriff Gott und ich werde auch nervös bei dem Begriff Archetypus, weil man kann sehr viel einfach, sehr viel bequem weg erklären damit.
Ja, gerade umgekehrt.
Du bist ja gut dran. Das ist sehr interessant zu diskutieren. Ich selber denke mir, dass wir mit der Zersplitterung der ganzen Wahrnehmungsgeschichte, mit der Zersplitterung der Gegenwart einfach auch zurechtkommen müssen, weil die Leute leben darinnen. Ich selber fühle das genauso. Also ich fühle diese Zersplitterung und ich finde daran auch nichts Schlechtes. Ich finde auch Begriffe wie Holismus sehr kritisch. Bin ich vielleicht ein bisschen eigen. Ich bin aber trotzdem auch kein Atomist. Also ich glaube, auch dieses Entweder-Oder-Schema funktioniert genauso wenig. Diese Abstufungsgeschichte ist eigentlich eher die Richtung, in der auch, sagen wir mal, viele andere Wissenschaften, inklusive der Technologie, ich weiß nicht, wie man das Wort richtig ausspricht, aber diese neue Form von Logik, Fuzzy oder Fuzzy Logic. Fuzzy Logic geht ja auch in diese Richtung mit dieser Ähnlichkeits- und Abstufungen und nicht mehr Ja oder Nein. Also ich denke, da gibt es wahnsinnig viele neuartige Ansätze, sodass wir eigentlich für mein Empfinden einen Schritt zurück machen, wenn wir jetzt nicht diese Zeit des Chaotischen nutzen würden, um Raum zu schaffen, wie Lyotard sagen würde, Raum zu schaffen zum Nachdenken. Nachdenken über neue Möglichkeiten. Und nicht wie das an Gottes Willen Chaos, jetzt brauchen wir wieder einen Gott, jetzt brauchen wir die Archetypen wieder, damit wir alles schön wieder in ein Bündel gepackt haben. Warum lassen wir nicht einfach mal alles ein bisschen zersplittert und ein bisschen chaotisch?
Ist doch schon genug.
Ja, es reicht scheinbar noch nicht. Chaos maximieren kann ich dann nur sagen.
Merkur Opposition.
Mit Rücksicht auf Martin möchte ich das Ende der Rednerliste kurz feststellen, damit er auch wirklich noch Zeit hat für seine Sache. Gibt es noch außer Herrn Lockewand, Frieda, Kuhn und Michael Wortmeldungen zu diesem Thema? Wunderbar, dann können wir da ja abschließen. Dann ist Erdogan jetzt dran.
Ja, also ich fühle mich jetzt herausgefordert, unseren Forschungsansatz zu erklären. Ja? Aber ich weiß nicht, erstmal eine Frage, sind Sie eigentlich schon fertig mit dem Statement? Denn soweit ich es gesehen habe, geht es ja weiter.
Ich bin nicht fertig, aber wir sind am Ende der Zeit.
Wir sind fertig.
Also ich denke, das ist sozusagen, das ist ja noch sehr, das ist ja uns bei den anderen Diskussionspunkten auch so gegangen. Wir bleiben sozusagen irgendwo stecken und ich kann mich damit auch anfreunden. Mir genügt das sozusagen, so ein paar Spotlights und dass wir nach Hause gehen und alle ein bisschen nachdenken. So, ne? Also, okay.
Ja, das was ich zu sagen habe, schließt auch direkt an.
Genau, das schließt dann auch an. Das
bleibt dann nochmal. Glaube ich.
Okay, ich hatte das nämlich gelesen. Und
ja, es geht natürlich.
Weiter,
ja.
Ne?
Ja, genau, ja.
Ja, also kurz skizziert. Ich will sehen, dass ich das irgendwie so zusammenkriege. Also, einmal haben wir die Forschungslage studiert. Und das stellt man fest, oder das stellen Sie sicher auch fest, dass da so sehr vieles verkürzt wird. Man hat den Eindruck, dass was wirklich getan wird, nicht richtig abgebildet, nicht angemessen abgebildet. Da muss dann rauskommen, stimmt oder stimmt nicht, wahr oder nicht wahr. Und wir haben aber beobachtet, dass wenn man Praktiker, übrigens auch graphologische Praktiker, bei ihrer Arbeit beobachtet, dann kann man feststellen, dass wenn Sie ein Horoskop oder eine Handschrift deuten, dass ein Klient das ablehnt und sagt, das stimmt nicht. Wenn Sie aber in ein Gespräch eintreten, nicht in einen gezwungenen Konsens, sondern in ein Gespräch eintreten, dann kann man feststellen, das haben wir oft festgestellt, dass nach einer Zeit des Gespräches der Klient sagt, ja, das stimmt. Das stimmt. So, aus dieser Beobachtung haben wir den Schluss gezogen, dass diese einfache Dichotomie wahr oder nicht wahr, damit kann man nicht arbeiten, sondern wir haben das prozessuale Stimmigkeit genannt. Das heißt also, es muss da ein Prozess ablaufen, oder anders gesagt, Deutung ist ein Werk, das von Zweien erbracht wird. Das ist der Ausgangspunkt. Zweitens, wie aber wird dieses von Zweien erbrachte Werk denn nun erbracht? Und da, glaube ich, muss das so mal ganz verkürzt zusammenziehen, dass da eine Dynamik stattfindet, die in sozusagen in zweifacher Richtung geht. Die eine Richtung ist die, wo etwas, was man aus dem Horoskop entnimmt, in eine andere Sprache übertragen wird. Also das wird ja, wenn zum Beispiel dem Saturn das Wort Ernst zuerkannt wird, nicht, dann ist das ja, oder beim Rorschach muss man sagen, das ist ein Schmetterling, in der Handschrift wird etwas beschrieben. Also das sind Vorgänge, wir haben das Transformationscode genannt. Das heißt also, laufen wird etwas, wird da etwas transformiert, in eine andere Sprache übersetzt, in der einen Richtung. Findet also eine solche Transformationsdynamik statt. Und mit der wird aber in diesem Prozess des Deutens der Klient immer wieder neu konfrontiert. Und das heißt, es setzt seinerseits eine Art Selbstkommunikation ein, das haben wir Vertiefungsprozess genannt. Das heißt, er muss jetzt darüber nachdenken, ja, stimmt das, was mir da angeboten wird an Deutung, und muss das mit sich in Einklang zu bringen versuchen. Also nicht im Sinne des angewandten Piaget, Grave, das ist für mich ein Schemata, sondern das ist viel komplexer, das ist mehr eine Art dauernde Konfliktlösung, die da stattfindet. Nicht? So, sodass wir also glauben, kurz gesagt, dass dieser komplexe Prozess, der ja wissenschaftlich dann abgebildet werden muss, wenn man den erforschen will, zwei Richtungen hat. Die eine Richtung ist eine Art interindividuelle Kommunikation, in der dauernd transformiert wird, um sich verständlich zu machen über das komplizierte Geschichte. auf der einen Seite und auf der anderen Seite eine Art Vertiefung dieses dauernd neuen Angebotes an Selbstdeutung. Nicht? Das
geschieht ja in der Therapie auch letztlich.
Ja, nicht zu Therapiezwecken, sondern was wir, wie wir das nennen, Selbstaufklärung. Mhm. Das muss nicht unbedingt gleich Therapie sein, also ein bisschen hoher Anspruch, sondern da findet eine Art Selbstaufklärung des Klienten statt mit Hilfe eines anderen. So, also wir behaupten, dass, ich muss es hier auch nur so verkürzt ausdrücken, aber dass das stattfindet, eine Art doppelte Dynamik, wobei man nicht unbedingt so weit gehen muss, Herr Mayer, wie Sie. Das erinnert mich so etwas an Eichendorff. Und triffst du nur das Zauberwort, und die Welt hebt an zu singen, triffst du nur das Zauberwort. Also man sagt eine Deutung und dann fängt ein Archetypus an zu klingen, sozusagen, nicht? Eine Art harmonische Beziehung entsteht dann da. Das ist vielleicht ein bisschen weit gedacht. Wir wollten das nicht so weit sehen und auch nicht festlegen auf eine psychologische Richtung und sagen einfach Vertiefung. Wobei wir meinen, tief ist ja in der Psychologie ganz. Tief heißt ganz, im Grunde genommen, nach Felix Krüger und so. Ne? Also das heißt, dass man nur durch die dauernden transformierenden Angebote immer einen immer stärkeren Vertiefungsprozess in Gang setzt. Das ist jetzt in Compresso ausgedrückt, wie wir uns das vorstellen.
Darf ich mal ganz kurz da, also es wird, bei dieser Frage geht es eben auch nicht um etwas Astrologie-spezifisch, also das Spezielle bei der Astrologie ist ja die Frage, steht dieser Prozess, der ist vielleicht in der astrologischen Beratung ähnlich, hat der was zu tun mit den Planeten? Ne? Das ist ja der Kick. Wenn wir, also alle unsere Kritiker, auch Edgar Wunder sagt, ja, dass ihr da unter Umständen hilfreich tätig seid, das streitet doch gar keiner ab. Das ist ja, das können wir gern konzidieren, ja. Also das kann im Beichtstuhl passieren und das kann auch beim Astrologen passieren, ja. So, aber ihr behauptet, das hätte was mit den Planeten zu tun. Das ist der Kick, ja. Das darf man nie vergessen. Also, und das wird da aber nicht berührt bei dieser Frage so. Ne? Also,
aber es ist auch so, Herr Jenke, das sind jetzt zwei verschiedene Probleme. Ich habe jetzt so verstanden, dass wir jetzt über das Deuten geredet haben, anhand dieses
Wolkenbildes.
Und nicht die Frage,
ob das was damit zu tun hat,
der Beziehung.
Ja, okay, ich wollte das nur nochmal hervorheben. So, ne?
Für uns spielt das zunächst keine Rolle.
Genau, das ist der Punkt. So, Frieda, du bist dran.
Ja, also ich glaube, dass uns in der ganzen Diskussion das Begriffspaar von Existenz und Wesen von Thomas Kuhn weiterhelfen kann. In dem Sinne würde ich sagen, dass Archetypen unbedingt ontisch wirklich sind. Das ist für mich die Existenzfrage der Astrologie, dass die wirklich sind. Und es ist für mich auch eine Existenzfrage der Astrologie, dass wir aus den Bildern deuten. Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Thomas Ring hat dann eine Typologie geschaffen an philosophisch zusammenfassenden Begriffen für diese Bilder. Und wir als moderne Menschen brauchen beide Ebenen, weil wir nicht so intuitiv sind, nur mit den Bildern umgehen zu können. Aber wir können auch nicht nur mit den Begriffen umgehen. Wenn wir nur die Begriffe haben, dann haben wir nur die, als astrologischer Praktiker möchte ich das sagen, wenn wir nur die Begriffe haben, dann sind wir letztlich astrologisch dumm. Dann haben wir nicht mehr die Fülle dessen, was uns da eigentlich zur Verfügung steht. Und die Fülle dessen, die beruht eben darauf, dass die Bilder wirklich wahr sind, dass sie tiefenpsychisch als Wesen des Menschen existent sind, wirklich existent sind, als Wesen. Das sind nicht im Sinne von materieller Existenz real. Und das ist, da komme ich nochmal zu dir gern, ich stimme mit dir überein, Zersplitterung, Chaos noch und nöcher. Allerdings, nach meiner Wahrnehmung, das Leid ist groß genug. Also die Leute, die zu mir kommen, in der Regel, nachdem sie alles andere versucht haben, der Astrolog ist der letzte Lichthoffnungspunkt, den es noch geben können, da muss eine Situation schon zwingen, dass man da hingeht. Und dann sind die Leute eigentlich überreif. Sie wollen dann wissen, was ist Wahrheit. Sie wollen wissen, wo es lang geht. Sie wollen wissen, wer bin ich denn wirklich, woher kommt meine Spannung zwischen Existenz, und Wesen? Wieso bin ich so deformiert, dass ich es nicht schaffe, der zu sein, der ich bin? Das wollen die ja wissen. Und daher rührt auch das, dass die empirischen Untersuchungen nicht funktionieren können, weil das voraussetzen würde, dass die Menschen ihr Wesen existent, greifbar, festgeschrieben haben. Da kommt auch das rein mit dem willkürlich, teils willkürlich.
Weder willkürlich noch zwingend,
weil es dann die Kunst der Interpretation ist, zu sehen, auf welchem Level mit seiner Existenz gegenüber seinem tiefen psychischen Wesen befindet sich jemand. Mhm. Ich muss es treffen, je auch nach Lage. Jemand lädt über sich hinweg, so freaky, locker, alles. Ich habe ja alle Möglichkeiten. Dann muss ich ihm zeigen, du liegst irgendwo fest von deinem Wesen her, das musst du treffen. Du bereust es ganz bitter, wenn du das nicht triffst, wenn du an dem ständig vorbeilebst. Und es gibt andere, die auch durch traditionelle Erziehung zum Teil bedingt völlig eingeschüchtert und eingekerkert sind in Bildern, die anderen ihnen übergestülpt haben. So hast du zu sein und das bist du. Oder in Teilen ihres Horoskops gefangen sind. Das wären sie. Und andere wichtige neurotisch abgesparte Teile wären sie nicht. Da muss ich es schaffen, jemanden zu befreien, dass er erworbene Selbstbilder erweitert zu dem, wie das Selbstbild wirklich tiefenpsychisch gegeben ist. Und in dem Sinne würde ich sagen, als Astrologe zunächst mal, ich mache die Deutung schon allein und ich muss es sicher wissen, dass sie wahr ist. Das ist für mich ganz, ganz wichtig, das würde ich nie aufgeben wollen. Aber ich muss dann natürlich, und da würde ich Ihnen unbedingt recht geben, dem Klienten helfen, dass er die Selbstdeutung mit mir nachvollzieht. Und das sozusagen, da tritt das empathische Moment dann originär an. Wenn er spürt, dass ich ihm helfen will, dann vollzieht er das mit. Wenn er das Gefühl hat, ich will ihm einen überbraten, ich will ihm einen reindrücken, dann macht er das nicht mit. Und daher wird es auch schon, wenn allein nur ein Papier begegnet, wo abgefragt wird, ist es so oder nicht so, das ist schon zu kühl. Während wenn ich jemanden frage und ihm vermittle, und ihm Atmosphäre spürbar mache, ich will ihm helfen, dann vollzieht er das mit und erkennt sofort, das stimmt.
Kundwissler?
Ja, ich habe viel anderes.
Ach, das war eine Antwort auf die Frage. Dann mach doch erst du und dann kommst du anschließend.
Ja. Es ist jetzt ein bisschen schwierig, weil ich merke, es gibt hier unterschiedliche Ebenen der Argumentation. Das ist wirklich Erkenntnis oder eigentlich nicht mehr erkenntnistheoretisch, sondern eigentlich fast ontologisch. Also gibt es Gott, gibt es Wahrheit und solche Sachen. Und ich bin da, oder manche andere vielleicht auch auf mehr methodologischen Ebenen orientiert. Und für mich ist halt einfach so wichtig, vielleicht für manche anderen auch, dass ich halt rausgehe und das Gefühl habe, ja, ich kriege so eine Orientierung, wie ich mir astrologische Forschung vorstellen könnte, die fruchtbarer wird oder die mehr von dem einfängt, was wir als Evidenzerlebnisse, als Praktiker halt erleben. Und ich hatte jetzt so von den Beiträgen, die hier so gesagt wurden, eben das Gefühl, dass es so drei Punkte eigentlich gibt. Das eine ist, dass man sich verstärkt im Klaren darüber werden, was eigentlich bei der Deutung von Astrologen, also Deutung eines Horoskops durch Astrologen, was da passiert, bis wohin sie sich eben einig sind und Konsens erzielen und wo die Schwierigkeiten eigentlich genau anfangen und wo dann das Individuelle anfängt, ne, und wo sich dann die Interpretation verschieben. Das Zweite ist eben umgekehrt bei Klienten, was Herr Lokowand ja auch herausgestellt hat, wann fühlen die sich denn angesprochen? Und es ist eben oft nicht so, dass man denen was sagt, wir sagen, genau, trifft zu, sondern die müssen erst, da muss man erläutern und die lesen, denken darüber nach und es sickert irgendwie so runter und irgendwann fühlen sie sich davon angesprochen. Und sich da eben zu überlegen, was passiert da, ne? Und da eben Prototypen oder wie auch immer, diesen Prozess sich mal genau anzugucken, was passiert denn da eigentlich? Und das Dritte eben auch die Beziehung, die zwischen Astrologen und Klient auch ist und die ja auch eine wichtige Rolle spielt und wovon eigentlich auch abhängt, ob ich die Ebene eben erwische und wie leicht sich dann ein anderer davon angesprochen fühlt. Also je besser sich zwei Menschen verstehen oder d'accord sind, umso besser stimmen sie sich aufeinander ein. Und ich denke, das wären für mich so drei zentrale Punkte, wo ich jetzt sagen würde, da müsste man eigentlich genau hingucken und ich denke zum Beispiel, warum Gauquelin funktioniert hat, ist mir jetzt nur gerade mit diesem Maßeffekt, war vielleicht auch deshalb, weil er mit diesem Maß eine ganz zentrale Eigenschaft, ein Charakteristikum von Menschen rausgepickt hat, was eben sehr hervorstechend ist, ne? Und deshalb vielleicht auch Zusammenhänge eben finden konnte, trotz dieser reduktionistischen Manier, weil es einfach halt was sehr, sehr Markantes irgendwo ist. Ne? Und dass es eben, sobald es komplexer wird und eben dann auch Aspekte eben mit reinkommen und, dass es dann eben so nicht mehr, so einfach nicht mehr funktioniert. Ne? Das wäre eben für mich ein
ja. Du noch, und dann habe ich wie traditionell üblich das Schlusswort.
Ja, so eine kleine Aufmerkung über deine Fraktalen und so, Dimensionen. Ich denke, man soll es nicht so weit suchen. Die Idee von unten und oben, das ist so etwas von lange her, so die Ideen von, es gibt so einen Kosmos und es gibt uns. Und nein, ich denke, die Einflüsse von Planeten, das ist vielleicht nur etwas wie Einflüsse vom Wetter oder sowas, oder die, wenn man weiß, der ist geboren mit rotes Haar zum Beispiel, dann weiß man, okay, der wird wahrscheinlich in der Schule ein bisschen Probleme haben, man wird ein bisschen lächeln mit ihm oder sowas. Und so ist es auch, wenn jemand Mars da oder da hat, dann wird er wahrscheinlich ein bisschen mehr sportlich oder nicht oder so sein, aber mehr nicht. Ich glaube nicht, man muss das so...
Ich denke, das ist wichtig. Ja. Also ich denke, das ist wichtig, das ist ja eine Zusammenhangshypothese der Astrologie, wie oben so unten. Ja. Ich denke schon, dass es wichtig ist, darüber nachzudenken, also solche andere Meinungen.
Ja, ich denke, es ist zu weit. Es ist ein altes Bild. So.
Ich finde es so alt, ist es nicht. Also die Radikalstheorie, die entdeckt ja genau den Zusammenhang jetzt wieder und darauf ist eigentlich genau das, was die Alten gesagt haben. Darauf finde ich es wichtig.
Ja. Ja. Also ich als derjenige, der diesen Beitrag jetzt zu verantworten hat, erlaube mir also das Schlusswort. Ich knüpfe ein bisschen bei dem an, was du gerade gesagt hast. Es ist so, da bin ich also auch ein Stück weit deiner Meinung. Es ist mir ein unglaublich wichtiges Anliegen, so wie dir das ein Anliegen ist, dass es wahr ist und dass Gott irgendwie eine Rolle spielt. Das habe ich noch nicht so ganz verstanden. So ist es mir ein unglaublich wichtiges Anliegen, dass es ganz einfach Natur ist, wie alles andere auch. Und da bin ich ganz deiner Meinung. Es ist einfach so ein Teil der Natur und ich möchte nichts dazu haben, sozusagen. Da habe ich geradezu eine Aversion dagegen. Ich möchte nichts dazu haben, was irgendwie über das, was ich jeden Tag hier beim Baum und wenn ich hier reingehe und rausgehe, was ich dort treffe. Ich treffe dort Gott halt nicht oder so, und deswegen will ich den auch nicht dabei haben. So, ne? So würde ich das mal sagen. Also es soll einfach ein ganz gewöhnlicher Teil, wie alles andere, auch wie die Verdauung und wie Buchdruckerkunst und wie das Licht und fertig. Das ist für mich Astrologie nichts mehr. Und da bin ich deswegen auch ein bisschen, also bei dir weiß ich nicht so genau, wie weit du das mit dieser Analogie so treibst. Es hört sich für mich nicht, hört sich irgendwie trotzdem noch recht nüchtern an. So, ne? Deswegen weiß ich deine Kritik da nicht so ganz anzubringen. Aber für mich ist das was ganz Wichtiges, weil ich, wie soll man sagen, ich habe so das Gefühl, es hat sich immer in der Geschichte der Wissenschaften gezeigt, dass es dann letztlich so was ganz Triviales war. So, ne? Punkt. Und die Astrologie, also Wunder gibt es genug, sage ich immer. Ne? Wunder, also dass Menschen leben, dass die Erde existiert oder woher kommt überhaupt irgendwie was? Ja? Da kann man dann mit der Metaphysik anfangen. Warum gibt es überhaupt was und nicht stattdessen nichts? Das ist, da denke ich, okay, das ist für, aber das, was es da gibt, das ist, sage ich mal, ganz gewöhnliche Natur und ganz trivial und nicht anders als die Verdauung. So, das ist ein zentrales Anliegen für mich. Und so gehe ich an die Dinge heran und die Astrologie ist natürlich ein Teil der Natur und deswegen auch nicht anders zu behandeln als die Medizin und andere Dinge auch. Was aber in dieser Diskussion sehr deutlich geworden ist, ist, dass wissenschaftliche Forschung eben eingebettet ist in weltanschaulichen Kontext. Und da meine habe ich gerade genannt. Und das ist klar, das ist eine Entscheidung, das ist keine logische Folgerung, das ist eine Vorliebe. Jeder hat eine Vorliebe. Und aus dieser Vorliebe heraus setzen wir natürlich auch Akzente, was für uns Erkenntnis ist, wie wichtig das ist, ob was wahr ist oder nicht, welche Forschungsstrategien uns einleuchten oder welche wir bevorzugen und welche nicht. Also das heißt, es ist nochmal so deutlich geworden, dass Wissenschaft treiben auch voraussetzt, dass wir irgendwo einen Standort haben, mehr oder weniger bewusst, explizit oder implizit, aber wir haben einen Standort, von dem aus wir argumentieren. Und der ist eine Weltanschauung. Egal, ob wir, wie wir uns auch drehen, es ist eine. Ja? Und was mir ein Anliegen wäre, also gerade auch in einer erkenntnistheoretischen Diskussion, das wäre nicht, diese Weltanschauungen zu beseitigen, das geht gar nicht. Das wäre so, wie wenn wir uns unseres Kerns berauben wollten. Sondern durchsichtig zu machen, was sie bewirken. Also einfach durchsichtig zu machen, diese Richtung, die hängt damit, also aus dieser Anschauung heraus tendiert man zu dem, aus dieser tendiert man zu dem. Und dann denke ich so ganz demokratisch, dann gucken wir mal, wer die Mehrheit auf seine Seite kriegt. Bin ich ganz Feierabend, ja? Wollen wir doch mal gucken, was dann in dieser Gesellschaft sozusagen mehrheitlich geschehen wird. Ne? Also wer die Leute überzeugen kann. Ich fand da den Feierabend so total erfrischend. Wissenschaft ist eine Geschichte, die hat was mit Marketing auch zu tun. Ja? Also wer überzeugt die Leute, wer macht das bessere Theater, wer hat die besseren Argumente, wer kriegt die Leute auch auf seine... Damit hat es was zu tun. Es geht nämlich, davon bin ich überzeugt, nicht um Wahrheit, sondern Wahrheit, das ist wieder einer dieser Begriffe, die gehört ja genau jenseits dieser, ne? So, Grenze. Das ging in der Wissenschaft, das hat Feierabend total toll gezeigt, und das ist meine Auffassung, dass es darum selten eigentlich wirklich gegangen ist. Aber es geht eben um, und da denke ich, vielleicht können wir da ja so ein Stück von dem, was du dir suchst auch, was soll sozusagen herauskommen. Für mich wäre es toll, wenn bei zukünftigen Symposien auch diese Frage sozusagen einer Klärung näher gebracht werden könnte. Was sind sozusagen weltanschauungsspezifische? Wir haben eben alle solche Standpunkte. Was folgt daraus, dass wir so transparent haben? Der sieht es halt so und deswegen ist der Weg irgendwie naheliegend für ihn und der sieht es halt so. Und die einzelnen Standpunkte, das ist bei Weltanschauungen so, die sind, darüber kann man zwar diskutieren, aber die sind letztlich Entscheidungssachen. Das ist ja das. Dazu muss man sich entscheiden. Das kann man ganz, ganz schlecht noch logisch begründen. Das wäre mein Schlusswort zu dem Thema. Ich würde jetzt gerne 5 Minuten Pause machen, nur 5 Minuten, also nichts trinken oder so, nur aufs Klo gehen oder sonst was, und dann wärst du dran. Last but not least.
Kann ich ein Overhead-Projektor haben?
Du kannst den Overhead haben.
Ich habe zwei leere Folien. Ich habe keine Folien dabei. Ich weiß nicht, was ist.
Oh. Da hast du sowas nicht. Ach doch, natürlich, klar.
Einfach ein Stift und dann zwei leere Folien.
Au, 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 ja, stimmt. Ich habe gerade eine Sünde gemacht. Ich habe den Kuchen vergessen. Darf ich noch mal kurz um Aufmerksamkeit bitten? Er bittet ja noch um eine Viertelstunde. Dann machen wir eine Viertelstunde und dann hast du noch anschließend eine Stunde. Dann machen wir halt offiziell bis 14:45 und ich sage ja, inoffiziell kann es ja auch weitergehen, nur 14:45 ist das offizielle Deadline und wer halt gehen muss, geht und wir machen noch weiter, bis wir rübergehen zum Essen.
Eine auf Stunde brauche ich wirklich.
Ja, ja, auf jeden Fall hast du diese Stunde und dann machen wir gleich noch eine Viertelstunde. Das passt. Aber bitte in 5 Minuten. Dann darf ich um Aufmerksamkeit wieder bitten, damit wir unseren Zeitplan beinahe... Ich komme noch die Viertelstunde von dem Kuchen, gell?
Ja.
Und dann kommst du gleich dran.
Eine Anmerkung. Wenn es über 15 Uhr hinausgeht, und das geht es ja sehr...
Bis für danach, ja.
Nicht, dann möchten wir beide uns hier schon verabschieden, weil wir dann kommen wir ungefähr hin mit dem Zug, der... durchgehen nach Bielefeld.
Also Sie müssen um 4:30 ja weg. Um 4:30 hatten Sie ja gesagt.
So etwas nach 3:00.
3:15 vielleicht.
Immer.
Sie ja, haben doch kurz vor 4:00 fällt das Ding um 4:30, wenn Sie das...
Ja, der Herr Stroh möchte auch mitfahren und sein Zug fährt eher.
Ah, ja, 48, aber
5:30 reicht. 5:30 reicht. Dann kommen wir auf jeden Fall noch bis 3:15 mit dem offiziellen Ende kommen wir noch hin.
Ne? Okay.
Kommen wir haarscharf gerade
also
hin.
Also nur, dass wir dich stören.
Okay,
dann
machen wir
dann
kurz. Dann
machen wir auch
eine Schlussrunde. Würde ich sehr begrüßen, Sie
jetzt. Ja, aber nicht jetzt. Also nee, jetzt.
Ich denke, also am Schluss ist dann
jeder. Natürlich gibt es eine Schlussrunde. Ah, ja. Für die, die noch da sind, gibt es natürlich auch eine Schlussrunde, klar. Aber wer halt schon vorher weg muss, müssen wir halt in Kauf nehmen. Auf jeden Fall gibt es eine Schlussrunde, ja. So, damit wir jetzt keine weitere Zeit verlieren, Kuhn, du wolltest ein bisschen was vorstellen.
Ja, danke. Nach dem Lesen von
von Peters Buch die Frage Drogen und so und die negativen Resultate und so, habe ich gedacht, es muss anders gehen, ohne indirekte Messungen etwas über Astrologie zu testen. Und dann habe ich gedacht, die Synastrie, das, in meiner Erfahrung war das etwas ganz Deutliches, also mehr spezifisch die Frage, wenn man jemand das erste Mal sieht irgendwo, dann hat man manchmal einen Eindruck, ja, den finde ich sympathisch oder nein, nicht, oder attraktiv oder nicht oder so. Und das habe ich dann mal untersucht. Ich bin auf der Straße gegangen, also ich habe 370 Leute angesprochen, mal etwas gefragt, ja, was finden sie über Astrologie und so, und dann mal geschaut, finde ich die sympathisch oder nicht attraktiv, und notiert, einmal plus, zweimal plus, dreimal plus, das war, nur, ja, oder nur minus. Und dann die Geburtsdaten gefragt. Und meine Hypothese war, dass wenn die einen Venus-Aspekt mit mir hatten, oder Mars oder Mond, dann sollen die mehr attraktiv sein für mich. Und das hat gestimmt.
Schon wieder so schön, um, ja, zu schön, um wahr zu sein.
So, das war nicht signifikant, ein auf 1 Million oder so, aber doch alles in die gute Richtung und doch ja, 5% signifikant oder sowas. Ich habe das hier in Tabelle. Und was mir auch noch mehr überzeugt hat, war, wenn man die Orben verkleinert oder vergrößert, dann geht die mittlere Wert hoch oder nieder, also dann kommt man sowas, so eine Kurve, so wenn man eine kleine Orb nimmt, dann sind die bestimmt mehr attraktiv als mit den großen Orb. Und auch wenn die zum Beispiel Venus haben und Mars, dann sind die extra attraktiv, und wenn die kein nicht Mond, nicht Venus, nicht Mond, Mars haben, dann sind die wirklich nicht attraktiv. Also das ist alles konsistent. Und
ich, das kann ja nicht sein.
Wie viel haben wir? Ja, aber ich will mal, dass jemand anders das repliziert. Aber ich habe bis jetzt noch niemand, ja, ich habe nur eine Freundin, die so, ja, 50 oder sowas Leute interviewt hat, aber den muss ich noch analysieren.
Es muss eine Blindstudie sein, gell?
Also ja, nicht, dass man muss machen. Ja, ja. Und auch, ja, ich kann das selber auch noch wieder replizieren, aber das ist nicht so gut. Zum Beispiel, wenn ich im Radix Venus konjunkt Mars hätte, dann kann ich nicht sagen, ja, es ist ein Venus-Mond-Aspekt zum Beispiel, das Bild, oder ein Mars-Mond Aspekt, weil wenn die bei mir konjunkt sind, dann kann man das nicht auseinanderholen. Also ich suche verschiedene Leute, die das auch mal tun. Es ist ganz angenehm, es ist also in einer Straße stehen, wo viele Leute passieren und mal, ja, etwas fragen und notieren, da sympathisch oder nein. Es ist ganz einfach, man braucht auch nichts von Astrologie zu kennen, jeder kann das. Ich habe dann gedacht, um Studenten zu bezahlen dafür, aber jeder weiß wahrscheinlich, wie das geht mit Studenten. Ja, so viel Einmark pro Enquete haben. So geht das. Also darum habe ich das noch nicht so gemacht. Eine andere Idee in derselben Richtung habe ich auch. Ich denke, dass Merkur-Aspekte, dass die viel zu tun haben mit einander verstehen. Wenn man Merkur-Quadrat hat, dann geht das sehr schwierig, um einander zu verstehen, denke ich. Habe ich in Praxis manchmal gesehen. Und wo kann man das zurückfinden? Ja, in der Schule. Wenn der Lehrer und Schüler, wenn die das haben, dann hat es wahrscheinlich mehr Probleme in diesem Fall. Und ich habe jetzt in Schulzeitschriften habe ich eine kleine Mitteilung publiziert, um Daten zu sammeln. Und wenn es hier auch Leute gibt, die Daten haben, das sind die Daten bestehen. Ich brauche nur Geburtsdaten, die Stunde ist nicht so wichtig. Und die Punkte von Mathematik, Sprachen und so weiter. Ich glaube am besten die ersten Punkte bei diesen Lehrer, das erste Trimester oder was. Bevor die Lehrer und Schüler zu viel einander gewöhnt sind. Also die ersten Punkte, die die Schüler bekommen haben bei diesen Lehrern, die sind das Wichtigste, denke ich. Mhm.
Der Zeit wegen schnell eine kurze Diskussionsrunde. Wer möchte was dazu sagen? Eine Meldung, zwei Meldungen, drei Meldungen, vier Meldungen. Ende der Liste. Okay, du warst der Erste. Sag was und dann kommt Andres.
Ja, nur eine Frage, wie viele haben denn verweigert ihre Geburtszeit, oder Geburtstag hier zu sagen?
Ist das vorgekommen? Ich glaube nur eine, die das nicht sagen wollte.
Mhm. Also ich würde gerne das ganze Design mal haben, also was die Leute genau gefragt hast. Also,
ich habe immer dasselbe gefragt, was denken sie über Astrologie, und dann habe ich gehört, die geben ja ein seriöses Antwort oder lachen die damit oder. Darauf habe ich mich ein bisschen basiert, ja, finde ich das sympathisch oder nicht, oder, und auch, ja, das äußerlich, sind sie schön oder nicht, oder in meinem Geschmack.
Und hast also nachdem sie eine Frage beantwortet hatten, hast du dann für dich diese Rating-Skala gemacht mit Minus Plus, und die hast du dann noch danach dann nach dem Geburtsdatum
gefragt,
welchen Tag sind sie geboren.
Sie haben nur nach dem Tag gefragt, denn die Stunde
wissen ja viel. Die meisten bis 25 Jahre so, dann
ja. Also ich hätte ganz viele Fragen. Kann man das schriftlich bekommen? Auf Deutsch?
Bis jetzt auf Niederländisch, ich weiß nicht, aber ich muss das mal auf Englisch setzen.
Das sind so viele Einzelheiten,
die darunter liegen. Auf Niederländisch habe ich das, ich weiß nicht, die Zahlen, wo ich es gekannt habe.
Ja, nein, die Einzelheiten. Ich habe viele Einzelheiten nicht mitbekommen. Das war nur so alles sehr interessant. Aber was es nun ganz genau ist, Sie haben zum Beispiel gesagt Aspekte, aber welche Aspekte?
Die Majeure, also Konjunktion, Quadrat, Opposition, Sextil und Trigon. Das Sextil, das hat nichts. Also das nächste Mal nehme ich keine Sextile mehr. Und dann ist es viel mehr signifikant. Aber das muss repliziert werden, das kann ich jetzt.
Okay, und dann redet ihr einfach
mal. Ja, ich will es dann nicht mal mehr machen. Zwischen welchen Planeten nochmal kurz?
Venus, Mars und Mond.
Venus, Mars und Mond.
Ja.
Untereinander auch. Oder nur hier?
Das habe ich nicht. Nein, ich
bitte, wenn ihr weitere Fragen habt, beim Mittagessen, die Zeit drängt, eine Viertelstunde war angesagt, mehr gibt es nicht. Martin, du hast noch eine Frage gehabt.
Ich wollte nur ganz kurz sagen, ich finde es einen sehr interessanten Ansatz, wo nach meiner Meinung noch viel zu wenig gemacht worden ist. Ja. Also die Resonanz zwischen Personen und was Astrologie darüber zu sagen hat. Und deine Worte.
Ja, ich möchte gerne erst nochmal sagen, dass ich die Diskussion der vergangenen Stunde sehr, sehr interessant fand und dass da sich in meinen Augen wirklich auch eine neue Richtung so ein bisschen herauskristallisiert und dass vieles von dem, was ich zu sagen habe, versucht, einen ziemlich konkreten Weg anzubieten, um das, was jetzt so diskussionsmäßig vorher formuliert wurde, unter die Lupe zu nehmen, es zu untersuchen. Ja. Also ich habe gleichzeitig viel Sympathie für ein sehr grundsätzliches Herangehen, was philosophischer oder metaphysischer Art ist. Das ist auch meine eigene Vergangenheit. Ich habe eine ganze Serie von Selbsterfahrungssachen hinter mir. Es war immer ein wichtiges Thema in meinem Leben. Und gleichzeitig habe ich aber auch ein sehr großes Interesse daran, die Dinge auf den Punkt zu bringen. Das heißt, auch sie vermittelbar zu machen. Und zwar Menschen, die mit dem Bewusstsein, wir haben da verschiedentlich jetzt drüber geredet, so wie es nun einmal ist, können wir uns diesen Menschen sozusagen vermitteln? Können wir die Thematik, die uns so am Herzen liegt, irgendwie rüberbringen? Können wir es in Worte kleiden, die verständlich sind oder verständlicher als das, was bisher über Astrologie gesagt wird? Für mich ist jetzt eigentlich diese Stunde viel zu kurz und ich muss da von vornherein gleich ein bisschen um Verständnis bitten, wenn manches unvollständig ist oder zu kurz greift. Aber ich werde versuchen, so auch ein bisschen jetzt anzuknüpfen an dem, wo wir die letzte Stunde drüber gesprochen haben. Mein Vorschlag ist der, sozusagen mal einen Schritt zurück zu machen. Wir wissen zu viel über Astrologie oder wir haben zu viele Gewohnheiten sozusagen, in denen wir damit umgehen. Das ist für mich der Anfang von jeder Forschung, zu versuchen, einen Schritt zurückzugehen und die Vorurteile erstmal beiseite zu stellen. Ich stelle mir also vor, sozusagen ein Außerirdischer besucht diesen Planeten und trifft zufällig einen Astrologen bei der Beratung und hat Gelegenheit, den zu beobachten und überlegt sich, was passiert denn da oben? Nebenan ist vielleicht ein Psychologe und der Außerirdische beobachtet beide Vorgänge. Ja. Jetzt mal, wenn er sich überlegen würde, was ist der Unterschied, dann sieht er jeweils zwei Menschen, die in einem Gespräch sich befinden. Der eine ist offensichtlich der Fachmann für irgendwas und der andere kommt mit einem bestimmten Bedürfnis. Und der einzige Unterschied ist der, dass der Astrologe dieses Blatt mit dieser Grafik sozusagen auf dem Tisch liegen hat und es irgendwie zu verwenden scheint bei der ganzen Angelegenheit. Die eigentliche Fragestellung jetzt von der Öffentlichkeit, denke ich, ist auch mal ganz einfach ausgedrückt: Nützt Astrologie? Ist das, was beim Klienten passiert, qualitativ besser, wenn dieses Symbolsystem verwendet wird? Oder nicht? Macht es einen Unterschied oder nicht? Wenn es keinen Unterschied macht, können wir auf die Astrologie verzichten, denke ich. Ich glaube, dass ein Astrologe dem Klienten eine andere Qualität von Information vermitteln kann, als es ein Berater ohne diese speziellen Kenntnisse könnte. Für mich ist das so ein bisschen die Kernfrage von der Astrologie. Gut, jetzt, wenn wir noch ein bisschen bei dem Außerirdischen bleiben, machen wir vielleicht noch zwei Schritte zurück und fragen uns, was sind sozusagen die Bestandteile dieser Situation, die jetzt zu klären wäre oder die uns interessiert. Nehmen wir die mal ganz, nochmal ganz nüchtern sozusagen, machen wir eine Bestandsaufnahme, was da geschieht. Ich habe da eine kleine Zeichnung dazu gemacht, ich wollte den eigentlich Stück für Stück zeigen. Aber da die Zeit jetzt kurz ist. Irgendwie scharf stellen.
Aber das Ding ist wellig.
Gut, das unten ist nicht so wichtig. Mir geht es jetzt erstmal einfach so um die grundlegenden Elemente. Wir haben also zwei Menschen, die sich in Kommunikation befinden. Wir haben das Horoskop. Und das Horoskop, über diese beiden Elemente brauchen wir nicht lange sprechen, weil ich meine, die Beziehung sozusagen von dem Kosmos, das oben soll einfach das Sonnensystem darstellen, ein bisschen symbolisch, wie wir vom Lauf der Planeten praktisch zum Horoskop kommen, dieser Vorgang ist mittlerweile praktisch objektiviert. Es gibt Computerprogramme, da tippe ich das Datum ein und hinten kommt die fertige Zeichnung raus. Ja. Also da ist kein großer Forschungsbedarf, wobei die ganzen Methoden, die Methodenvielfalt und so weiter, ist ein bestimmtes Problem, aber das ließe sich wahrscheinlich in den Griff kriegen, indem man sich auf die gemeinsamen Grundlagen sozusagen einigt. Okay. wir haben hier zwei Menschen, die sich in Kommunikation befinden. Das heißt, wir müssen sozusagen dabei ansetzen, was geschieht jetzt genau in dem Prozess während der Beratung. Vergegenwärtigen wir uns das einfach mal. Ich fange beim Klienten an und sage, der Klient kommt mit einer bestimmten Absicht, einer Frage. Es kann sein, dass er die Frage explizit formuliert oder es kann sein, dass sozusagen der Astrologe die vorwegnimmt und einfach mit einem bestimmten Thema anfängt. Es geht mir aber darum, dass ein bestimmtes Thema im Raum steht, wenn man beginnt. Der Klient vermittelt also dem Astrologen ein bestimmtes Thema. Das nenne ich Kontext, das ist ein Begriff, den ich auf eine bestimmte Art und Weise definiere und später auch noch in einer etwas spezielleren Form gebrauchen möchte. Der Klient vermittelt dem Astrologen einen Kontext oder der Astrologe wählt einen Kontext oder auch ein Thema. Der nächste Schritt, der passiert, ist, dass der Astrologe das Horoskop zu Hilfe nimmt und sich auf das Horoskop konzentriert und versucht, eine zu dem gegebenen Kontext passende Deutung zu liefern. Das ist seine Aufgabe in dem Moment. Das heißt, er wird zuerst mal eine Auswahl treffen, wo im Horoskop finde ich die Information, um jetzt eine Deutung formulieren zu können. Was als nächstes geschieht, ist, dass der Astrologe Sprache von sich gibt. Ja? Er produziert eine Deutung. Irgendwie muss er dazu kommen. Das heißt, er kreiert diese Deutung. Und dazu gehört auf jeden Fall, dass er das Horoskop untersucht und eine Auswahl vornimmt, welche Konstellationen er heranzieht. Ja? Ich habe jetzt ganz bewusst hier oben so eine Comicblase gemacht. Ja? Diese Comicblase soll sozusagen dafür stehen, was geschieht im Astrologen, was geschieht im Bewusstsein. Ja? Er nimmt also, er sucht eine Konstellation aus, vergegenwärtigt sie sich und setzt sie in Beziehung zu dem Thema. Man kann, ich habe hier als Beispiel Saturn Venus aufgezeichnet und als Kontext habe ich eine Frau gezeichnet. Ja? Es geht also irgendwie um Beziehung oder um Frau. Ja? Und der Astrologe kreiert eine Deutung, indem er diese Symbole auf den Kontext bezieht und daraus eine Ableitung trifft. Und ich habe hier so ein gebrochenes Herz versucht zu zeichnen. Eine Möglichkeit ist zu sagen Trennung. Ja, im Kontext Beziehung, Saturn, Venus ist eine Möglichkeit Trennung. Ja, ich möchte das jetzt nicht weiter ausdiskutieren, ist klar, es gibt viele andere Möglichkeiten auch. Gut, der nächste Schritt ist, der Schritt, der jetzt passiert ist, ist praktisch, er hat in der Vorstellung eine Deutung kreiert. Jetzt geht es einen Schritt weiter. Ich versuche das so richtig in Scheibchen zu zerlegen, um es nachher systematisch unter die Lupe zu nehmen. Der nächste Schritt ist der, dass er die Deutung, die er sich selbst klar gemacht hat, dem Klienten kommunizieren muss. Er muss versuchen, es so rüberzubringen, wie er es gemeint hat. Und das Ziel von diesem Akt der Kommunikation ist, dass im Bewusstseinsraum des Klienten möglichst das gleiche Bild entsteht, was er sich hier konstruiert hat. Das ist eine erfolgreiche Kommunikation. Die kann nur dann funktionieren, wenn der Klient sich im gleichen Kontext befindet und wenn er einen ähnlichen Hintergrund hat, sozusagen, wenn er sich sprachlich verständigen kann mit dem anderen, mit seinem Gegenüber. Das ist sozusagen der Ablauf und der letzte Schritt ist jetzt der, dass der Klient die Deutung verarbeitet, integriert. Er bewertet sie dann auch. Er sagt, das war eine gute Deutung, die hat mir weitergeholfen, die ist sinnvoll für mich. Ja? Das ist sozusagen das Ende der Kette. Es hat mit der Frage angefangen und ganz am Ende liegt eine Deutung und die Bewertung, die Aufnahme, die Rezeption von der Deutung und eine Bewertung vom Klienten, der sagt, das war sinnvoll, das hat mir weitergeholfen. Ich glaube, dass ich ziemlich nah an der Praxis bin, wenn ich sage, wenn Astrologen keine guten Deutungen produzieren könnten, würde niemand zu ihnen gehen, um ihnen Geld für eine Sitzung zu geben. So mal ganz pragmatisch. Das heißt, die Qualität unserer Kunst misst sich daran, ob wir gute Deutungen produzieren können. Und sinnvolle Deutung. Und wie vorher in der Diskussion schon rausgekommen ist, ist es sehr, sehr schwierig, diesen Begriff sinnvoll mit dem heutigen Inventar, was wir haben, dem irgendwie näher zu kommen. Den irgendwie abzuklopfen und auf eine klare Art und Weise zu formulieren. Was ich vorschlagen möchte, ist, dass wir mit einer im besten Sinn wissenschaftlichen Haltung dass wir diesen Prozess, den ich hier versucht habe zu skizzieren, wirklich zum Zentrum unseres Interesses erklären und dass wir sagen, wir wollen versuchen, diesen Prozess aufzuklären. Wir wollen ihn so aufklären, bis wir ihn so exakt beschreiben können, dass es nachvollziehbar wird. Das Problem dabei ist, dass die wesentlichen Teile dieses Prozesses im Bewusstsein ablaufen. Wir haben zu tun mit Wahrnehmung, mit Kommunikation und all den Themen, die sich darum ranken. Und wir stehen heute an einem Punkt, wo wir, ich meine jetzt gesamtgesellschaftlich auch sozusagen von der Front der wissenschaftlichen Forschung ganz allgemein, unabhängig von der Astrologie, wo diese Fragestellung nach Wahrnehmung und Bewusstsein oder der Wirklichkeit, weil das Thema Wahrheit und Wirklichkeit hier vorhin immer wieder aufgetaucht ist, was es damit wirklich auf sich hat. Wir haben zwar ein ungeheures Wissen angesammelt über die materielle Welt, aber über die geistige Welt sind wir sozusagen noch unterentwickelt. Wir haben da noch keine Methoden, die ähnlich spezifisch funktionieren würden, wie uns das in der materiellen Welt gelingt, wie man an der Technik sehen kann. Es gibt allerdings eine ganze Menge von Informationen aus verschiedenen Quellen. Dazu gehören für mich auch bestimmte metaphysische Systeme, zum Beispiel der Buddhismus ist für mich eine Quelle von überraschend präzisen Beschreibungen des Wahrnehmungsvorgangs, sehr, sehr differenziert. Und ich glaube, das ist ein Pool, aus dem man sehr viel Inspiration sozusagen bekommen kann. Unsere Aufgabe ist es aber, in die heutigen Mittel zu transformieren und es mit dem, was uns heute rational sozusagen zur Verfügung steht, unter die Lupe zu nehmen. Und so einen Prozess möchte ich vorschlagen. Ja, ich denke, ich muss jetzt noch zu einem Thema noch so einen kleinen Block einschieben, den ich sehr wichtig finde. Es ging vorhin um die Fragestellung muss mich gerade ein bisschen sortieren. Dieses Thema Archetypen. Wie real sind Archetypen? Essentiell an der Astrologie ist doch, dass wir mit einem Symbolsystem arbeiten. Ich möchte gerne diesen Begriff mal ein bisschen beleuchten. Was ist ein Symbolsystem? Wenn wir irgendwelche Inhalte verdeutlichen möchten, bedienen wir uns oft bestimmter Darstellungsmethoden. Zum Beispiel jetzt vorher bei deinem Beitrag die Graphen. Ja, das ist eine ganz übliche Art, bestimmte Inhalte, komplexe Inhalte, schnell verdaulich sozusagen anzubieten. Ja, es ist jeder von uns weiß, wie man so einen Graphen liest, was das bedeutet. Wir gucken da drauf und wir wissen X-Achse, Y-Achse und so weiter. Dem kann man was zuordnen. Ich nenne das einen Kontext. Das ist eine bestimmte Art und Weise, wie gegebene Information aufbereitet ist und dargeboten wird. Wenn wir den dazu passenden Kontext sozusagen in unserer Psyche haben, dann können wir das korrekt deuten. Kleines Beispiel vielleicht aus dem Internet, weil das auch so Thema war. Im Internet werden Daten übertragen. Man kann Daten beim Empfänger nur dann darstellen, wenn man weiß, wie man sie zu lesen hat. Ja? Wenn ich ein Bild übermittle, dann sind das eigentlich nur Bits. Das ist Ja, Nein, An, Aus. Ja? Ich muss die Informationen mitliefern, wie ich diese Informationen, die ich empfange, nachher korrekt zusammensetze, sonst wird sie nicht sinnvoll, sonst ist es Chaos. Das ist ein typisches Beispiel dafür, dass eine effektive Kommunikation aus zwei Elementen besteht, nämlich der eigentlichen Information und der Kontextinformation, nenne ich das. Wenn die Kontextinformation nicht mitgegeben wird, scheitert die Kommunikation. Das ist ein Prozess, der geschieht in der zwischenmenschlichen Kommunikation so selbstverständlich und so automatisch, dass wir uns dessen kaum bewusst sind. Ich schlage vor, dass wir versuchen, uns über diese Mechanismen versuchen, bewusster zu werden und sie zu beschreiben. Ja, zum Thema Symbolsystem. Ich glaube, dass das Horoskop, das astrologische Symbolsystem, mit dem wir arbeiten, auch eine Art Matrix darstellt, genauso wie man das von so einem Graphen behaupten kann, nur dass es um einiges komplizierter aufgebaut ist. Da gibt es mehrere Ebenen, die ineinander verschränkt sind, da gibt es mehrere Dimensionen, die Häuser, der Häuserkreis und der Zeichenkreis, die sich gegeneinander verschieben können. Aber letztendlich ist es ein ganz rational beschreibbares System, mit dem man Qualitäten abbilden kann. Und ich glaube, dass wir noch zu wenig darüber reflektiert haben, was dieses Symbolsystem genau leisten kann, was es abbilden kann, welchen Gesetzmäßigkeiten es unterliegt. Und ich möchte vorschlagen, ein Forschungsprojekt sozusagen ins Leben zu rufen, was die Möglichkeiten unseres Symbolsystems versucht, ganz exakt zu beschreiben. Wie entsteht es? Wie ist es aufgebaut? Welche Auflösung hat es? Ich weiß nicht, ob der Begriff der Auflösung jetzt mal in einem mehr technischen Sinn, auch wieder zum Beispiel bei der Bilddarstellung, wenn ich ein Bild darstelle mit sehr wenigen Punkten, dann ist es notwendigerweise grob. Wenn ich mehr Punkte zur Verfügung habe, kann ich mehr Details darstellen. Und ich denke, dass es klar ist, dass jede Matrix, in der ich einen Inhalt abbilde, von diesem Thema der Auflösung auch betroffen ist. Ich komme irgendwo an eine Grenze, wo ich Details nicht mehr darstellen kann, weil die Auflösung es sozusagen nicht mehr trägt. Ich finde, wir müssen wissen, wo die Auflösungsgrenze von unserem verwendeten Symbolsystem liegt. Ich weiß nicht, ob sich darüber jemals jemand Gedanken gemacht hat. Das sind Dinge, die kann man mit herkömmlichem Inventar ganz einfach untersuchen, das kann man ausrechnen. Was ich vorschlage, ist, dass man einen Katalog erstellt über die Häufigkeit von bestimmten Konstellationen. Dazu braucht man nur ein Computerprogramm zu schreiben, was es einmal durchrechnet. Es gibt nur ganz bestimmte Möglichkeiten. Wenn ich einen Planet habe und er steht in einem Zeichen und eben nicht in den 12 anderen, ist es ein ganz bestimmtes Wahrscheinlichkeitsverhältnis. Und das Gleiche gilt für komplexe Konstellationen. Das heißt, wenn wir irgendwann mal vergleichen wollen, wir hatten vorher das Beispiel bei dem Solarthema, ja, wo die Frage ist, ist das Ereignis, was Sie berichtet haben, in einer angemessenen Größenordnung sozusagen zu der Konstellation? Ist das ähnlich herausragend, ist es ähnlich selten wie die dazugehörige Konstellation? Wenn man da kein Maß hat, kann niemand überprüfen, ob denn schon mal die Basis der Deutung überhaupt stimmt. Ich kann ja keinen Mondtransit heranziehen, wie das manche Anfänger in der Astrologie machen, um dann Ereignisse zu deuten, die nur einmal im Leben vorkommen. Da stimmt etwas in der im Vorgehen bei der Deutung nicht. Und deswegen halte ich das für eine gute Idee, unser Symbolsystem zu untersuchen und so eine, es ist eine Art statistische Arbeit sozusagen, ja, und diesen Katalog aufzustellen. Ich halte es jetzt nicht für sehr wichtig und nicht für eine ganz zentrale Angelegenheit, sondern schlage das einfach mal vor, stelle es so zur Diskussion. Ich möchte, wenn ich über das Symbolsystem spreche, auch darauf hinaus, dass offensichtlich das Horoskop den Astrologen auf eine besondere Art und Weise befähigt, sinnvolle Deutung von sich zu geben. Es ist irgendwie eine Unterstützung. Offensichtlich ist es das, wenn wir den Prozess mal ganz von außen betrachten, ohne in die Details zu gehen. Wenn ich das Horoskop heranziehe, kann ich sinnvollere Aussagen machen als ohne. Zumindest solange ich von der Astrologie überzeugt bin. Das ist die Voraussetzung. Die Frage ist, woran liegt das? Eine Hypothese von mir ist, dass es eine strukturelle Ähnlichkeit gibt zwischen dem Symbolsystem und der Art, wie unsere Wahrnehmung funktioniert. Dass da bestimmte ähnliches Aufbauprinzip oder ein ähnliches Strukturprinzip vorliegt. Und dass wir das sozusagen als ein Klärungsmodell für unsere Gedanken benutzen können, um unsere Gedanken zu ordnen. Dass also das Horoskop praktisch als Hilfe dient, uns bestimmter grundlegender Gesetzmäßigkeiten und grundlegender Zusammenhänge bewusst zu sein, während wir die Deutung formulieren. Und ich kann das jetzt leider nicht weiter ausführen, aber vielleicht lasse ich es einfach mal so stehen und es wird im Folgenden noch ein bisschen klarer, wie ich das meine. Ja. Ich frage mich, ob es wirklich so unmöglich ist, diesem Grundproblem von sinnvollen Aussagen auf die Spur zu kommen. Es ist so etwas im Moment, die Situation, wo wir uns befinden, ist so, dass wir das Gefühl haben, wir haben so viel versucht und es geht keinen Schritt weiter. Und das Thema vorher mit der Wolke hat das eigentlich sehr schön in die Diskussion so reingebracht. Es geht darum, ob Ähnlichkeiten, auch wenn sie nur relativ sind, relative Ähnlichkeiten, ob das eine Aussage hat oder nicht. Ich habe mich vorher erinnert gefühlt ich möchte es jetzt gerne als Bild benutzen, wenn man sich vorstellt, ein Bild darzustellen auf einem Schwarz-Weiß-Fernseher, kommen wir jetzt auch wieder ein bisschen vom Computerhintergrund her, ja, dann langt es, dass ich angebe für jeden Punkt, ob er schwarz oder weiß ist. Besteht aus lauter kleinen Punkten. Und ich gebe an, jeder Punkt, ob er schwarz oder weiß ist. Das Bild setzt sich aus der Information zusammen und ich kann es aufnehmen. Irgendwann ist mal der Schritt passiert, dass die Leute sich gefragt haben, ist denn nicht möglich, das auch in Farbe darzustellen? Ich kann mit einer Schwarz-Weiß-Abbildung kann ich die Dimension der Farbe nicht transportieren. Die fällt einfach unten raus. Ich empfinde das als eine schöne Analogie dafür. Die bisherigen Untersuchungen versuchen die Astrologie sozusagen auf eine Schwarz-Weiß-Abbildung zu reduzieren. Aber das Eigentliche an der Astrologie geht sozusagen verloren bei dem Prozess. Das Interessante finde ich jetzt ist, dass wir technisch eine Möglichkeit gefunden haben, die Farben darzustellen. Das ist ein um mehrere Größenordnungen komplizierterer Prozess, als einfach nur schwarz oder weiß zu übermitteln, weil wir müssen es gleich mischen aus drei Grundfarben, die sich dann zu der entsprechend wahrgenommenen Farbe zusammensetzen. Die Technologie ist aber mittlerweile, wie jeder in seinem Wohnzimmer feststellen kann, die ist beherrschbar. Ich glaube, wir stehen vor einer ähnlichen Fragestellung, dass wir eben versuchen müssen, diese Skala von 0 bis 100%, so wie du es vorher erwähnt hast, die sozusagen uns technisch verfügbar zu machen und zu sagen, gut, es gibt die ganze Variationsbreite von 0 bis 100%, und suchen wir also nach Strategien zu sagen, Bedeutung findet in diesem Raum statt. Ja? Dass wir nicht sagen können, weil die ganze Spannbreite da ist, ist es nicht möglich zu sagen, wahr oder falsch, sondern dass wir sagen können, gut, wir haben hier eine Information, die lässt sich nicht in zwei teilen, aber nicht gleichzeitig zu sagen, sie ist deswegen bedeutungslos. Wir müssen also anfangen, sozusagen Qualitäten
mehrdimensionale Informationen verarbeiten zu können. Ich glaube, dass es, wenn man sich selbst beobachtet beim Prozess des Deutens, was übrigens nicht nur für astrologische Deutung gilt, sondern was meiner Meinung nach für jeden einzelnen Wahrnehmungsakt gilt, für jede einzelne Wahrnehmung, die ich habe. Wenn wir versuchen, dafür ein Modell zu diskutieren, zu entwerfen und dann zu überprüfen, als wissenschaftliches Vorgehen. Ja? Wir versuchen über das Thema, was uns noch unbekannt ist, was wir noch nicht im Griff haben, wir versuchen eine Hypothese herauszufinden, die sozusagen den bisher unbekannten Sachverhalt irgendwie beschreiben kann, mit Mitteln, die uns zugänglich sind. Wir versuchen ein Modell zu entwerfen und es mit dem Ziel, irgendwann ein Experiment zu haben, wo wir das Modell überprüfen können. Ich schlage vor, dass wir einfach versuchen, das mit dem menschlichen Bewusstsein zu tun. Es einfach zu versuchen. Ich glaube, dass die Zeit dafür reif ist. Ich weiß, dass es in unserer Gesellschaft fast ein Sakrileg ist, sowas überhaupt zu sagen. Und bestimmt alles ist das verboten. Es gibt ein bestimmtes Tabu, dass diese Dinge sowieso nicht erforschbar sind. Ich glaube aber, dass an der Zeit ist, diesen Glauben sozusagen zu hinterfragen. Wenn man einfach mal die Informationen, die uns zur Verfügung stehen, sichtet, kann man durchaus zu einem Modell kommen. Ich will vielleicht einfach mal versuchen, Teile davon zu formulieren. Ich bitte auch um Nachsicht, wenn ich vielleicht die entsprechend gebräuchlichen Fachbegriffe nicht richtig treffe. Ich komme eben nicht aus dem universitären Umfeld, sondern mache es sozusagen einfach aufgrund meiner eigenen Erfahrungen. Ja. Wir sind biologische Organismen. Wir wissen mittlerweile eine ganze Menge darüber, wie der Körper aufgebaut ist, wie er funktioniert. Wir können ganz nüchtern feststellen, wir sind bewusstseinsbegabte Organismen. Ich glaube, das darf man einfach mal so feststellen, weil wie könnten wir sonst hier sitzen und uns gegenseitig zuhören? Es ist so offensichtlich, dass man es eigentlich gar nicht zu erwähnen braucht, aber wir übersehen das häufig. Wir sind bewusstseinsbegabte Organismen. Das Bewusstsein ist offensichtlich irgendeine Funktion, es ist eine Art organische Funktion, die sich im Lauf der Jahrmillionen in uns entwickelt hat und die auf eine sehr stabile und zuverlässige Art und Weise alltäglich funktioniert. Wir machen es vor, wir sitzen hier, es funktioniert. Ja? Wir können wahrnehmen, wir deuten die Dinge, wir wissen, was uns für uns Bedeutung hat und was nicht. Es funktioniert. Wir wissen noch nicht genau wie. Mir kam einfach so als Vorgehensweise, ich habe mich hingesetzt und habe versucht, die Grundgesetze von Organismen zu formulieren. Ich habe mir eine kleine Liste gemacht, gesagt, was ist charakteristisch für Organismen. Ein wichtiger Punkt ist zum Beispiel, dass Organismen eine über lange Zeit feststehende Form haben, also zum Beispiel unsere äußere Körperform bleibt über lange, lange Zeit konstant, scheinbar konstant, obwohl die Materie sich innerhalb der Form auswechselt, das wissen wir heute. Wir wissen, dass ich zum allergrößten Teil nicht mehr aus der Materie bestehe wie vor 10 Jahren. Das heißt, eigentlich befindet sich jeder Organismus in einem Fließgleichgewicht. Wir nehmen Nahrung auf und wir scheiden Stoffe wieder aus, aber die Gestalt bleibt erhalten. Das ist ein organismisches Prinzip. Das heißt, der Inhalt wechselt, die Struktur bleibt erhalten.
Das Prinzip ist ein Fließgleichgewicht. Jetzt möchte ich einfach den Sprung machen und die Hypothese aufstellen. Wahrnehmung und Bewusstsein ist, weil es sich organisch entwickelt hat, wahrscheinlich auch organisch organisiert. Es hat also wahrscheinlich, es unterliegt wahrscheinlich ähnlichen Gesetzen wie unser Körper. Es hat sich mitsamt dem Körper in der Evolution entwickelt. Es ist kein technisches Konstrukt, sondern ein biologisches. Jetzt übertrage ich das einfach und könnte sagen, gut, unser Bewusstsein ist auch ein Fließgleichgewicht. Es gibt eine bestimmte Konstanz, da fällt mir sofort das Ich-Bewusstsein als Konstrukt sozusagen ein. Ja. Jeder von uns, wenn er am Morgen aufwacht, erinnert sich meistens, wer er war. Also er weiß noch, dass er der Gleiche ist. Er erinnert sich an sich selbst. Er hat ein Ich-Bild, was er in sich trägt. Und dennoch sind wir ununterbrochen dabei, eine Unmasse von Informationen aufzunehmen und verarbeiten sie auch irgendwie. Das heißt, es gibt auch den dazu geordneten Ausscheidungsprozess. Das ist auf der geistigen Ebene das Vergessen. Wir nehmen Inhalte auf und wir vergessen sie wieder. Das heißt, Information fließt durch uns hindurch, aber wir sagen ein Leben lang Ich zu dem, was hier passiert. Das ist eine schöne Analogie, finde ich. Das eine ist der Körper, das andere ist im Geist. Das ist jetzt nur ein Beispiel gewesen. Man kann diese Gesetzmäßigkeiten von Organismen, kann man noch einige andere aufstellen und kann versuchen, das sozusagen auf den Geist zu übertragen. Ich habe das auch versucht, für die Funktionsweise des Gedächtnisses zu machen und der Wahrnehmung letztendlich. Und schlage dafür sozusagen das Modell vor, dass unser Gedächtnis auch organisch strukturiert ist. Das heißt, dass wir, ich meine das jetzt nicht in irgendeiner Form materiell oder biologisch oder im Gehirn, sondern dass wir sozusagen die Informationen in Organismen speichern, in geistigen Organismen. Und dass man das mit dem Kontext bezeichnen könnte. Ein Kontext könnte ein bestimmtes Thema sein, wo wir bestimmte Objekte und bestimmte Strategien damit verbinden. Ich möchte ein kleines Beispiel machen. Wenn ich mich in einem Raum befinde, dann erwarte ich dort bestimmte Gegenstände, die dort üblicherweise auftauchen. In Räumen gibt es häufig Tische, Bilder an der Wand, Lampen an der Decke, eine Tür, aus der man hinausgehen kann. Ja, das sind Dinge, die erwarte ich dort. Es gibt andere Dinge, die sehr selten da vorkommen, Delfin zum Beispiel. Das heißt, dass unsere Wahrnehmung so effektiv funktioniert, liegt daran, dass wir bereits eine Vorannahme über das haben, was wir wahrnehmen. Ich behaupte, dass wir in jedem Moment in einem bestimmten gegebenen Kontext sind, hier oben, geistig eingestellt sozusagen, und das, was uns entgegenkommt an Sinneswahrnehmung, dass wir das zuerst im Rahmen dieses Kontexts interpretieren. Wir hatten es vorhin das Beispiel mit der Amsel. Wir haben, wenn wir eine Sinneswahrnehmung haben, Informationen, die wir versuchen zu erkennen. Das heißt, es gibt einen bestimmten Prozess des Erkennens in unserem Bewusstsein. Und ich glaube, er funktioniert auf die Art, dass wir eine Art Erinnerung abgespeichert haben, was das Wahrscheinlichste ist, um das es sich handelt. Sozusagen eine kleine innere Hierarchie. Ich kriege also einen kleinen Input, zum Beispiel das Wort Vogel. Wenn ich sage Vogel, ich lehne mich jetzt mal an dem Beispiel dort an. Wenn ich sage Vogel, sind das nur ein paar Schwingungen. Die kann man im Oszilloskop darstellen und es ist recht wenig Information. Ja. Wenn es bei mir ankommt, muss ich versuchen zu identifizieren, worum handelt es sich, was ist das Thema, was ist das Objekt, um das es jetzt geht. Und ich glaube, es funktioniert so, dass wir sozusagen das erste Mögliche annehmen und dann versuchen, es Stück für Stück zu verfeinern. Und zwar innerhalb des gegebenen Kontextes. Und dazu differenzieren wir zwischen den Eigenschaften. Wir prüfen sozusagen die Wahrnehmung auf die Eigenschaften, die vorhanden sind, und vergleichen es mit unserer eigenen inneren Datenbank und machen so einen Abzweigungsprozess. Ja? Es ist schwarz, also kann es nur das und das sein. Es hat Beine, also kann es nur das und das sein. Ja? Diese Datenbank ist aber in jedem von uns ganz individuell zusammengesetzt. Sie ist zwar strukturell sicher ähnlich, zum Beispiel was den Kontext Räume angeht, haben wir sicher alle ein sehr ähnliches Bild, tragen ein sehr ähnliches Bild mit uns. Aber was zum Beispiel solche abstrakten Themen wie Weltanschauung oder solche Dinge angeht, kann es sehr, sehr weit differieren. Ich behaupte jetzt, dass wir während unserer Kindheit, während unseres Aufwachsens und auch später im gesamten Leben ständig dabei sind, innere Sinnzusammenhänge zu produzieren, die ich Kontext nenne. Ich nenne es sozusagen Gruppen von bestimmten, von Objekten, die zusammengefasst werden zu einem bestimmten Thema. Ein Kontext ist sozusagen informationstechnisch ausgedrückt eine Liste von Verweisen, von Objekten, die zu einem bestimmten Thema gehören. Ich weiß also, wenn ich mich in einem Raum aufhalte, da sind bestimmte Objekte zu erwarten. Die sind sozusagen ganz oben auf der Erwartungsliste und es sind dort auch ganz bestimmte Strategien möglich. Wenn ich mich in der freien Natur aufhalte, funktioniert das anders und ich wechsle in einen anderen Kontext. Du hast das Beispiel mal gebracht, wenn ich an der Bushaltestelle bin, und das sind jetzt so kleine Beispiele aus dem praktischen Leben, und ich warte auf den Bus und ich höre ein Motorengeräusch von einem Laster zum Beispiel, dann bin ich überzeugt, der Bus kommt jetzt, weil ich ihn erwarte. Vielleicht, wenn ich hinblicke, sehe ich sogar zuerst den Bus. Das ist möglich. Solche kleinen Fehlleistungen sozusagen unserer Wahrnehmung kann man bei aufmerksamer Beobachtung eine ganze Reihe ausmachen. Und ich glaube, dass die uns sehr viel Information darüber geben, wie der Wahrnehmungsprozess tatsächlich funktioniert. Das heißt, und damit komme ich einen Schritt näher zum Thema Wahrnehmung, wir nehmen nicht das wahr, was uns durch die Sinne übermittelt wird, sondern wir nehmen das wahr, was wir bereits abgespeichert haben. Wir nehmen immer nur die Objekte wahr, die uns bereits bekannt sind. Ich weise so nebenbei mal hin auf so Aussagen wie von Krishnamurti, das Denken ist immer alt. Also weise Leute haben viele Hinweise auf solche Zusammenhänge auch gegeben, sind auch für mich inspirierend gewesen dabei. Wir nehmen nur wahr, was wir in unseren eigenen Datenbanken sozusagen abgespeichert haben und setzen es kreativ und eigenständig zu einem Wahrnehmungsinhalt zusammen. Das Modell, was mir vorschwebt, ist zu sagen, jeder von uns besitzt im Inneren eine Art Bewusstseinsbühne, auf der wir während des Wahrnehmungsvorgangs eine Szenerie zusammensetzen. Wie bei einem Theater. Das heißt, wir identifizieren bestimmte Objekte bei diesem Erkenntnisvorgang und beginnen diese nach bestimmten Strategien, die Strategien sind abhängig vom Kontext, in dem wir uns befinden, zusammenzusetzen. Wenn ich jetzt hier sitze und sehe den Raum, dann habe ich eine räumliche Wahrnehmung zum Beispiel. Die einzelnen Dinge ordnen sich räumlich hier an und ich habe eine Wahrnehmung von Raum. Wenn ich jetzt den Kontext wechsle, zum Beispiel Mathematik, ich gehe auf eine abstrakte Ebene, gehe ich völlig anders mit den Objekten in meinem Bewusstseinsraum um. In der Mathematik gibt es ein ganz
klare Liste von erlaubten Transformationen und Möglichkeiten, was ich mit den Objekten tun darf. Das heißt, ich möchte darauf hinaus, dass Realität ein Konstrukt ist, dass unser Bewusstsein sozusagen ein Mechanismus ist, ein biologischer Mechanismus, der es uns ermöglicht, eine virtuelle Welt zusammenzusetzen, eine virtuelle Welt zu erschaffen, dass jeder von uns das beständig tut in seinem Inneren und dass wir diese virtuelle Welt immer nur aus den Objekten zusammensetzen können, die uns bekannt sind. Bekannt werden sie uns durch einen Aneignungsprozess. Was vorher mal gesagt möchtest, gerne, dass das Thema so einfach wird wie die Verdauung. Das ist die geistige Verdauung, um die es mir geht. Wie nehmen wir geistige Inhalte auf und wie verdauen wir sie? Das heißt, wie bauen wir sie in unseren, in diesem Fall den geistigen Organismus ein? Körperlich ist dieser Prozess ziemlich weitgehend geklärt, wie das passiert. Wie wir aus dem, was wir zu uns nehmen, unsere Gestalt aufbauen. Ich glaube, es gibt einen analogen Prozess im Geist. Wir nehmen geistige Nahrung zu uns, gibt diesen Begriff sogar. Und wir nähern uns davon. Wir bauen die Inhalte in unsere innere geistige Gestalt sozusagen, in unsere Persönlichkeit, sagt man. Bauen wir diese Inhalte ein, sofern sie zu uns passen. Sonst scheiden wir sie wieder aus, indem wir sie vergessen. Ich denke, dass dieser Prozess, wenn man es einfach mal, was ich jetzt so grob skizziert habe, wenn man es einfach mal als einen Versuch ansieht, die Funktionsweise